Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, sei du bei uns jetzt. Öffne du unsere Augen und unsere Ohren und sprich du mit deinem Wort in unser Herz. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich hier heute eine Predigt halten darf und bedanke mich auch für die schönen Worte und für diese tolle Taufe. Hat mir sehr gefallen. Passt ja auch irgendwie zum Thema. Der heutige Predigttext steht im 7. Kapitel des Johannesevangeliums und ich lese die Verse 37 und 38. Aber am letzten Tag des Festes, welcher der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Zunächst möchte ich kurz die Situation schildern, in der Jesus gerade steht und was das mit dem Fest auf sich hat. Jesus befindet sich gerade in Galiläa. Dort hat er bereits gewirkt und Wunder getan. Er hat bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt, hat bei der Tempelreinigung Klartext gesprochen. Er ist der Samaritanerin am Jakobsbrunnen begegnet. Er hat 5000 Menschen mit ein paar Fischen und Brot satt gemacht und vieles mehr. Er hat immer wieder in den Synagogen und Tempeln gelehrt und deutliche Worte gefunden. Er hat sich damit nicht nur Freunde gemacht. Das Volk ist zweigeteilt. Viele erkennen in ihm den Sohn Gottes, den Gesalbten, und glauben an ihn. Manche zweifeln noch, andere verspotten ihn. Die Gelehrten und Pharisäer in Jerusalem trachten nach seinem Leben, denn er hält sich einfach nicht an die Gesetze. Das ärgert sie und beleidigt sie zutiefst. Jesus weiß davon. Sogar die eigenen Brüder glauben nicht an ihn und vielleicht belächeln sie ihn auch. Jedenfalls fordern sie ihn auf, mitzukommen nach Jerusalem zum Laubhüttenfest, um sich dort in aller Öffentlichkeit mit seinen Wundertaten zu präsentieren. Denn bisher tat er in Jerusalem erst ein einziges Wunder, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Er lehnt ab und sagt: Geht ihr nur hin, ich bleibe hier, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Die Brüder gehen ohne ihn. Jesus bleibt zunächst zurück in Galiläa. Seine Zeit, im richtigen Augenblick auf dem Fest in Jerusalem aufzutreten, sollte erst noch kommen. Das Laubhüttenfest, das Erntedankfest, ist eines der höchsten jüdischen Feste. Hunderte Menschen kommen und feiern die Ernte. Für Juden, die im Umkreis von 30 Kilometer bei Jerusalem wohnen, war die Teilnahme am Fest verpflichtend. Während des Festes wohnen die zugereisten Gäste in selbstgebauten Laubhütten, deren Aufbau strengen Regeln unterliegen. So werden die Hütten zwar wetterfest gebaut, gleichzeitig müssen sie sonnendurchlässig sein. Es kommen so viele Menschen, dass alle öffentlichen Gärten und Plätze in und um Jerusalem mit Laubhütten übersät und belagert sind. Selbst die Bewohner Jerusalems bauen auf den Flachdächern ihrer eigenen Häuser Laubhütten, um dort auch zu schlafen und dem Gesetz dadurch auch nachzukommen. Die Laubhütten sollen auch daran erinnern, dass Gott die Kinder Israels genau in solchen Hütten wohnen ließ, als er sie aus Ägypten führte. In 3. Mose 24 heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 15. Tage des 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn, 7 Tage lang. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am achten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Gott sagt Moses ganz deutlich, wie er sich dieses Fest vorstellt und was er erwartet. Doch zurück zu unserer Geschichte. Die Brüder Jesu sind mittlerweile nach Jerusalem unterwegs. Jetzt erst, nachdem sie weg sind, macht sich Jesus heimlich auf dem Weg zum Fest. Zunächst unerkannt, inkognito. Jetzt sieht er wohl den richtigen Zeitpunkt, nach Jerusalem zu gehen, mitten hinein in das Fest. Schon seit Beginn des Festes suchen ihn die von ihm überzeugten Juden dort vergeblich. Auch die Ungläubigen wollen ihn sehen. So wird hinter vorgehaltener Hand über ihn geredet, nicht nur wohlwollend. Er ist der Nazarener, der von Gott Gesalbte, der Dinge sagt und tut wie kein Mensch vor ihm. Er ist aber auch der Gehasste der Oberen und der Pharisäer, die ihn verhaften und töten wollen, hält er sich doch nicht an ihre Satzungen und bricht das Gesetz. In Jerusalem angekommen, begibt er sich in die Höhle des Löwen. Er geht in den Tempel und spricht dort frei aus den Schriften, obwohl er kein Gelehrter ist. Dass Jesus die Schriften kennt, ohne sie je studiert zu haben, verwundert die Oberen und es ärgert sie vielleicht auch ein bisschen. Aber keiner klagt ihn laut an, denn sie haben Angst vor den Juden, weil so viele schon an ihn glauben. Der letzte Tag des Festes ist gekommen. Auch für diesen Tag hat Gott Moses einen Plan mitgeteilt. So spricht Gott zu Mose über diesen Höhepunkt des Festes. Sie sollen fröhlich sein vor dem Herrn, ihrem Gott. Sie sollen sich schöne Früchte nehmen, so wie Palmwedel, Zweige von Laubbäumen und Bachweiden. Mit diesen Zweigen und Palmwedeln in der Hand ziehen die Menschen singend mit Psalmliedern zum Tempel und umschreiten mehrmals den Brandopferaltar. Zeitgleich nimmt ein Priester einen goldenen Krug, füllt diesen an einem Teich mit Wasser und geht damit durch das Wassertor des Tempels. Im Tempel gießt er den Krug vor dem Altar aus, als Opfergabe für Gott. Dabei sagt das Volk immer wieder die gleichen Worte auf, die in Jesaja 12, Vers 3 stehen. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Das Laubhüttenfest ist das beliebteste Fest und das jüdische Volk bezeichnet diese Tage als Zeit der Fröhlichkeit, an der laut Gottes Anweisung an Mose alle und jeder teilnehmen und teilhaben soll. Fremde genauso wie Diener, Witwen und die Armen. Somit war alles auf den Beinen. Alle Gesellschaftsschichten, arm wie reich. Angesehene und Ungeachtete nahmen gemeinsam teil, feierten, lobten und dankten Gott für den Auszug aus Ägypten, für die Ernte und für das kostbare Wasser. Stellen wir uns vor, dass Jesus genau in dieser freudigen und fröhlichen Atmosphäre bei dieser Zeremonie sich erhebt und seine Worte ruft. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sind starke Worte. Was hier Jesus sagt, würde ich gern näher betrachten. Er sagt als erstes, wen da dürstet. Das Durstigsein ist ein Beispiel für ein wichtiges Grundbedürfnis eines Menschen. Denn Durst kennt jeder, besonders in heißen Gegenden. Wer schon mal ganz extrem Durst hatte, weiß, wie einfaches Wasser köstlich schmeckt und den Durst regelrecht löscht. Jesus nimmt als Symbol das Wasser, um zu verdeutlichen, was er sagen möchte. Wasser ist hier ein unschlagbares Symbol, denn Wasser bringt Leben, macht Leben eigentlich erst möglich. Wasser spendet Leben, es erquickt, es erfrischt. Wasser hat gleichzeitig eine reinigende Funktion. Es nimmt Schmutz auf, der sich darin löst. Beim Thema Wasser möchte ich ganz kurz bleiben. Wir haben jeden Tag mit Wasser zu tun. Wir leben in dem Luxus, einfach den Wasserhahn aufzumachen und schon fließt es uns entgegen. Aber in der Zeit Jesu, in diesem heißen Land, waren kleinste Mengen Wasser für Mensch und Tier sehr kostbar und nicht einfach verfügbar. Es musste mit Krügen aus Brunnen außerhalb der Stadt zum Teil über große Wegstrecken getragen werden. In vielen Ländern ist das bis heute so. Interessant wäre mal zu wissen, wie viele Liter Wasser wir heute an einem Tag so verbrauchen. Eine Untersuchung von 2014 ergab folgende Ergebnisse. Der Deutsche verbraucht 150 Liter Wasser am Tag. Dies braucht er für den Garten, die Autopflege und zum Putzen braucht er 50 Liter, zum Duschen 45 Liter, für die Toilettenspülung 35 Liter. Die Wäsche verbraucht 15 Liter und zum Trinken und Kochen neben brauchen wir Deutsche 5 Liter. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, Ludwigshafen ohne Wasserleitungen, mit einem Brunnen vor der Stadt. Wir hätten den ganzen Tag zu schleppen. Wir müssen ganz schön reduzieren. Würden wir so viel duschen? Würden wir so viel Toilettenwasser brauchen? Unser Auto wäre bestimmt weiter dreckig. Aber an was wir nicht reduzieren können, sind die 5 Liter zum Trinken und zum Kochen. Und das macht bei einem 4-Personen-Haushalt immerhin noch 20 Liter. Ja, viel Spaß beim Schleppen. Wasser ist für mich eins der erstaunlichsten Elemente. Es kommt in 3 verschiedenen physikalischen Zuständen vor. Fest, flüssig und gasförmig. Als festes Eis, flüssiges Wasser, gasförmiger Wasserdampf. 3 verschiedene Aggregatzustände und doch ein und dasselbe Element. Zurück zum Thema. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er sagt, komme her, ich gebe dir zu trinken, ich gebe dir das, was existenziell für dich ist, was du zum Leben brauchst. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Jesus genau weiß, was uns, was dir und mir fehlt. Was uns allen fehlt, als Gemeinschaft, in der Arbeit, als Gemeinde, in der Familie, in der Partnerschaft. Kurz, was uns fehlt in den Beziehungen, in denen wir leben, in denen wir stehen. Was auch fehlt in der Beziehung zu mir selbst. Und mit dem zweiten Satz setzt Jesus dem Ganzen eine Krone auf. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, was sagt die Schrift denn dazu? In Jesaja 58, Vers 11 lesen wir, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Welch ein Versprechen. Was bedeutet lebendiges Wasser? Schon in Kapitel 4 im Johannesevangelium, bei der Begegnung Jesu mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen, bietet er ihr genau dieses lebendige Wasser an. Juden bezeichneten umgangssprachlich das fließende Wasser eines Flusses oder eines Stromes als bewegtes Wasser, als lebendiges Wasser. Dies galt als das Frischeste, was man haben konnte, ganz im Gegensatz zu den Brunnen vor den Dörfern und Städten Israels zur damaligen Zeit. Denn die Brunnen waren Sickerbrunnen und das Grundwasser hat sich dort gesammelt. Es hatte nicht immer die beste Qualität, manchmal schmeckte es schal und war das krasse Gegenteil von frischem Wasser. Nur dieses lebendige, bewegte, fließende Wasser war frisch und schmeckte auch so. Jesus sagt, wer an mich glaubt, glaubt an mich. In Kapitel 14, Vers 1 sagt Jesus, glaubt an mich und glaubt an Gott. In Vers 9 sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Für mich deutliche Hinweise auf eine Beziehung zu Gott, die 1:1 ist. Näher, enger kann diese Beziehung von Jesus zu Gott eigentlich nicht sein. Ich verstehe Jesus so. Wenn ich das Leben und sein Handeln sehe und seine Rede höre, bedeutet das also, ich sehe und höre Gott selbst. Nichts steht zwischen Gott und Jesus. Sein geliebter Vater, sein Abba und er sind eins. Alles, was er macht, alles, was er sagt, tut er im Namen Gottes. Wie Jesus handelt, handelt Gott. Was er sagt, sagt Gott. Er spricht und handelt aus der Gnade und Barmherzigkeit, aus der Vollmacht Gottes. Ich stelle mir vor, Jesu Herz und somit auch Gottes Herz schlägt in einem Takt. Es schlägt für die Ungeachteten, die Ausgegrenzten, die Gedemütigten, die Armen, die Traurigen, die Kraftlosen. Es schlägt für die innerlich Zerrissenen, für die Verletzten, für die Kranken. Noch eine Behauptung von mir, ich denke, dieses Herz schlägt auch für die vermeintlich Gesunden, für die, die meinen, Gott nicht nötig zu haben. Ein fataler Trugschluss, denn jeder Mensch braucht Gott als seinen Schöpfer, als seinen lebendigen Vater mit seiner Gnade und Wahrheit. Wir brauchen Gott mit all seiner Vergebung und mit seiner unendlich großen Liebe. Jesus lebt für alle Menschen. Für sie ist er gestorben, für sie ist er auferstanden. Der auferstandene Jesus lebt und im Heiligen Geist ist er bei uns. Jesus lebt in Gott und Gott in ihm. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Darum, wer Jesus sucht, findet Gott. Jesus wird sich finden lassen von dem, der ihn wirklich ernsthaft sucht. Dann wird Gott sich zeigen, wie er ist. Denn ohne Jesus ist Gott für uns ein verborgener Gott, ein fremder und so weit entfernter Gott. Nur durch Jesus können wir zu Gott kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist die Quelle, der Ursprung und der eigentliche Grund, warum wir mit Gott eine persönliche Beziehung haben können. Erst durch Jesus habe ich persönlich erfahren, dass Gott in Wahrheit mir seine Gnade geschenkt hat. In Jesus. Wenn wir Jesus vertrauen und an ihn glauben, fließt in uns selbst lebendiges Wasser. Wir lernen seine Liebe und Gnade im Überfluss kennen. Wir werden ein Teil des großen Ganzen und leben selbst in der Liebe Gottes, die geduldig ist, die alles vergibt, was wir vor Gott bringen. In diesem Strom der Liebe kann man fließen und überfließen. Die Liebe Gottes wirkt in einem Menschen. Das hat Folgen. Das drückt sich aus in Freude, Glück und Liebe. Und man wird selbst zur Quelle, weil wir aus der Fülle schöpfen und leben. Unsere Blickwinkel auf die Dinge ändern sich. Unser Herz verliert seine Härte. Es wird weich und beweglich. Übrigens, Gott lässt sich nur mit dem Herzen finden. Nicht durch die Wissenschaft und nicht mit Formeln. Er lässt sich finden, wenn man sich auf ihn einlässt. Vielleicht ist man auch unsicher, aber wir dürfen es dennoch wagen und ihm ehrlich begegnen. Manfred Köhn, römischer katholischer Pfarrhelfer aus Idar-Oberstein, sagt es ganz treffend: Jesu Christi ins eigene Leben mit einbeziehen, lässt ungeahnte Kräfte gedeihen, durch die man über sich hinauswächst und durch die Wunder möglich werden. Im gesundheitlichen, familiären und beruflichen Bereich können Heilungen und Lösungen für Probleme in wundersamer Weise geschenkt werden. Dazu bedarf es aber auch, in unwiderstehlicher Treue zu Jesus zu stehen, sich nicht vom Weg Christi abbringen zu lassen und ihm alles vertrauensvoll in seine Hände legen. Über ein Leben als Christ kann ich von mir aus sagen, dass ich jeden Tag versuche, mit Jesus zu leben und mein Leben mit ihm zu teilen. Das gelingt mir leider nicht immer. Immer wieder werde ich abgelenkt. Wenn ich aber mich bemühe und dranbleibe am Glauben, merke ich, dass ich mit Jesus an der Hand ganz anders durchs Leben gehe als ohne ihn. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Ich möchte ihn unbedingt immer wieder in mein Leben mit einbeziehen und Freud und Leid mit ihm teilen. Mir gelingt nicht alles und ich mache Fehler. Ich bin leider weiter verletzend und verletzlich. Aber ich muss nicht mehr alleine durch mein Leben gehen, durch mein Chaos. Das gibt mir Mut, Trost und Kraft und das ist mein Antrieb. Ich möchte von Jesus lernen. Zumindest habe ich mich auf den Weg gemacht und versuche, Jesus nachzufolgen. Jeden Tag neu also, liebe Gemeinde. Darum lasst uns anfangen und lasst uns an ihn glauben, damit unsere Gemeinde, das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, ein gut bewässerter Garten wird, damit wir hier eine Gemeinde werden, eine Quelle und aus uns Ströme des lebendigen Wassers fließen. Vielleicht gelingt es uns, nur als Eselsbrücke, das fließende Wasser, was uns täglich aus unserem Wasserhahn entgegenfließt, mit den Strömen des Wassers miteinander zu verknüpfen. Ich will damit sagen, dass man vielleicht beim nächsten Spaziergang, beim nächsten Händewaschen, duschen, Zähne putzen, Gemüse waschen beim Kochen, wann auch immer Sie Wasser sehen oder in Berührung kommen, dass Sie sich daran erinnern, dass Jesus aus uns Quellen machen kann, aus denen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir das werden, können wir hier in unserer Gemeinde füreinander da sein, wie Gott das für uns möchte. Wenn dann die ein oder der andere aus unserer Gemeinde eine Durststrecke erlebt, können wir sie oder ihn begleiten und zur Seite stehen, bis es besser wird und diese Dürre ein Ende nimmt. Lasst uns anfangen, lasst uns an ihn gemeinsam glauben und an ihm festhalten. Möge unser Gott uns dabei helfen. Im Namen Jesus Christus. Amen.